Caroline nickt mit dem Kopf, sie hat den Test ja gemacht. Vielleicht willst du kurz auch erzählen, wie du das wahrgenommen hast?
Ja, also es sind ganz verschiedene Tests, besteht ja aus VU und HU, also Voruntersuchung und Hauptuntersuchung, genau. Voruntersuchung war bei mir damals 2 Tage lang. Am ersten Tag hat man den ganzen Tag wirklich für mehrere Stunden verschiedene Tests eben am PC alleine gemacht.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge. Wir sind bei der Deutschen Flugsicherung in Langen zu Besuch. Mir gegenüber am runden Tisch sitzt Johann. Moin.
Moin, Fritz.
Wie geht's dir?
Wunderbar. Hast eine schöne Nacht in Frankfurt verbracht. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Ich bin das erste Mal hier. Du hast ja schon ein paar Mal das Vergnügen gehabt.
Das stimmt. Ja, wir sind das dritte Mal hier. Zu meiner Linken sitzt Frau Ute Otterbein. Wunderschönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und zu meiner Rechten sitzt die Caroline Utz.
Genau, ja, hallo.
Hallo. So, diejenigen, die jetzt unsere Folgen noch nicht gehört haben bei der Deutschen Flugsicherung, ich möchte die beiden Damen natürlich erstmal vorstellen. Also zu meiner Linken, die Frau Ute Otterbein ist die Pressesprecherin der Deutschen Flugsicherung hier in Langen. Sie reist sehr gerne, sie liest sehr gerne und ihr weiteres Hobby sind ihre beiden Jungs und ihr Ehemann zu Hause. Caro ist 26 Jahre jung. Sie hat Elektrotechnik in Darmstadt studiert. Das war mir schon mal sehr sympathisch. Also an meiner Uni hat sie studiert. Sie tanzt. Das sind ihre Hobbys. Sie hat Freunde. Man soll es nicht
tatsächlich.
Sie hat Freunde, Familie und Achtung, sie puzzelt gerne.
Ja, ich liebe Puzzeln. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Ihre zukünftige Lizenz, die sie erwerben wird, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, ist Lower Center Lotsen im Langener Bereich. Das wäre für diejenigen, die in Erdkunde nördlich sind, Bereich Westfalen, Luftraum Düsseldorf.
Genau, so in die Richtung Westfalen da oben, in NRW.
Genau, so. Jetzt müssen wir noch den kurzen Disclaimer rausschmeißen, Johann.
In den Shownotes findet ihr alle alles Wichtige zur Bewerbung und um die soll es ja auch heute gehen, die Bewerbung zum Fluglotsen. Frau Otterbein, welchen Schulabschluss brauche ich denn, wenn ich Lotse werden will?
Also wir geben vor, dass man die allgemeine Hochschulreife braucht. Das heißt ein richtiges Abitur und wir haben auch eine Altersvorgabe, nämlich man muss zwischen 19 und 24 Jahren sein, also 24 zum Zeitpunkt der Bewerbung.
Also ist so, dass man noch jung und frisch ist, wenn man hier anfängt.
Ja, tatsächlich war es auch mal älter. Also vor vielen, vielen Jahren hatten wir auch mal ältere Bewerber zugelassen, haben dann aber eben gemerkt, und ich bin ja auch schon ein klein bisschen älter als 24, die waren einfach nicht so erfolgreich in der Ausbildung. Also das ist schon gut, diese Ausbildung sehr früh zu beginnen.
Mhm. Gut, Fritz, dann ist das für uns schon mal raus.
Knapp,
sehr schade.
Ja, tut mir leid.
Schade. Ja, jetzt bin ich 25, das ist
leider zu spät.
Schade, Marmelade.
Genau. Wenn ich das geschafft habe, also ich bin noch jung genug und ich habe mein Abi in der Tasche, dann die Leute, die sich da ein bisschen mit beschäftigt haben, die wissen dann, dass es da so einen ominösen Test in Hamburg gibt, von denen einige ganz schön zittern. Können Sie dazu was sagen?
Ja, also erstmal kommt vor Hamburg noch ein anderer, so ein Online-Vorauswahl. Die haben wir während Corona auch nochmal ein bisschen verstärkt und auch mit wissenschaftlicher Begleitung, so wie der DLR-Test in Hamburg ja auch.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Nochmal ein bisschen aufgebohrt, der kommt zuerst. Da geht es um die Persönlichkeit. Persönliche Fragen, war ich schon mal Klassensprecher, wie war ich in der Schule, mit welchen Situationen komme ich gut klar, mit welchen nicht so und so weiter. Und wenn man den erfolgreich abschließt, dann geht's nach Hamburg.
Mhm.
In Hamburg findet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Auswahl für Piloten statt. Die Lufthansa testet da. Die suchen auch Astronauten aus, auch sehr spannend. Und eben auch unsere Fluglotsen. Und da geht es um Themen wie Mehrfachbelastbarkeit, Tests, die über einen längeren Zeitraum laufen, wo man eben gleichzeitig einfache Rechenaufgaben lösen muss. ein Tableau mit Lichtchen beobachten muss und wenn ein Licht links leuchtet, rechts drücken, so in der Art. Mhm. Und das Wichtige ist da, dass man immer drin bleibt, immer dabei bleibt. Caroline nickt mit dem Kopf, sie hat den Test ja gemacht. Vielleicht willst du kurz auch erzählen, wie du das wahrgenommen hast?
Ja, also es sind ganz verschiedene Tests, besteht ja aus VU und HU, also Voruntersuchung und Hauptuntersuchung, genau. Voruntersuchung war bei mir damals 2 Tage lang. Am ersten Tag hat man den ganzen Tag wirklich für mehrere Stunden verschiedene Tests eben am PC alleine gemacht. Und am zweiten Tag der Voruntersuchung gab es dann nochmal 2 einzelne Tests, die schon mehr in Richtung Lotsen gingen. Da ging es in einem Test um Flugstreifen, also um Datenverarbeiten von Fliegern. Und im anderen Test so halt auch schon mal grob um das Lotsen von Flügen. War super anstrengend, muss ich sagen. Aber manche Tests haben auch richtig Spaß gemacht. Also ich fand, ich habe schon gemerkt, auch die Tests, die dann mehr Richtung Lotsen gingen, das hat auch richtig Spaß gemacht, war auf jeden Fall herausfordernd. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn man es macht, dran zu bleiben. Das ist das Allerwichtigste, nie aufzugeben. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Dann ist man ruckzuck raus, wenn man keine Lust mehr hat. Es gibt auch zum Beispiel so einen Langzeitkonzentrationstest über 1 Stunde. Da wirst du total Banane. Also fand ich ganz grausam. Das war auch für mich der allerschlimmste Test. Aber da darf man eben einfach nicht aufgeben, muss dranbleiben und das auf sich zukommen lassen, sein Bestes geben. Und man muss ja auch nur in Anführungszeichen in allen Tests durchschnittlich sein. Also es geht ja gar nicht darum, dass man die Allerbeste in allem ist, sondern es geht eher darum, dass man durchschnittlich, aber eben in allen Tests den Durchschnitt grob erreicht. Und das ist auf jeden Fall machbar. Und ich würde auch allen empfehlen, sich nicht unbedingt zu viele Gedanken vorher zu machen oder zu krass darauf vorzubereiten. Da gibt's ja auch Dinge mit irgendwie Kurse, die man machen kann und so. Das habe ich persönlich auch gar nicht gemacht. Hatte mich auch vorher umgehört, ob das irgendwie viele machen und empfehlen. Habe von keinem gehört, der es mir empfohlen hat. Ich habe keinen Lotsen gesprochen, der das vorher gemacht hat und gesagt hat, ja, deswegen habe ich das hingekriegt. Im Gegenteil eher, ja.
Wir raten davon ab. Also die Idee des Tests ist eben, dass man Fähigkeiten abfragt. Und Fähigkeiten sind was anderes als Kenntnisse. Also Kenntnisse ist zum Beispiel Englisch. Wenn man im Test alles gut macht und Englisch nicht gut, dann kann man Englisch lernen. Das sind Kenntnisse. Ja, aber Fähigkeiten, zum Beispiel räumliche Vorstellungen, also die hat man eben oder hat sie eben nicht. Ja, und deswegen wird das in diesem Test abgefragt. Und das sind alles Fähigkeiten, die sich, wenn dann ganz minimal, nur in Schulnoten abbilden. Deswegen gibt es zum Beispiel auch keinen Numerus Clausus. Unsere Bewerber, weil wir eh im Test genau auf die Fähigkeiten schauen. Und das ist auch der Grund dafür, dass man diesen Test eben nur einmal machen kann.
Weil es eh keinen Sinn hat.
Es macht keinen Sinn, genau. Also man lernt die räumliche Vorstellungsfähigkeit dann eben nicht bis zum nächsten Mal. Und Caroline hat völlig recht, also wir empfehlen und wir wissen auch, das ist echt schwierig, wenn es der Traumberuf ist, aber wir empfehlen, locker dahin zu fahren und sich nicht vorzubereiten und sich auch möglichst nicht zu verstellen. Dann sagen wir den Bewerberinnen und Bewerbern auch immer, wisst ihr, es geht ja nicht nur darum, dass die DFS feststellt, seid ihr gut für uns, sondern ihr sollt ja auch feststellen, ist dieser Job gut für mich? Also werde ich da glücklich als Lotsin oder Lotse? Und ich glaube, das ist so ein gutes Mindset, mit dem man da hinfahren sollte.
Ja, also ich finde es tatsächlich in dem Sinne auch cool, dass die DFS das macht mit dem Auswahlverfahren, weil du dadurch wirklich, wenn du angenommen wirst, auch weißt, du hast die Fähigkeiten, um das zu schaffen, wenn du es dann möchtest. Das heißt nicht, dass es immer alle bis ganz zum Schluss natürlich schaffen, aber trotzdem hast du die Fähigkeiten auf jeden Fall dann und kannst dir auch selbst dann, wenn du angenommen wirst, dabei sicher sein, dass du das schaffst. Es gibt ja auch andere Flugsicherungsorganisationen, die erst, also die nicht so ein krasses Auswahlverfahren machen, sondern stattdessen dann in der Ausbildung aussieben, dann fangen halt 20 an und schaffen zum Schluss 2. Und ich finde halt auch, also für mich persönlich finde ich sinnvoller, dann ein paar Mal nach Hamburg zu fahren und bevor ich überhaupt anfange mit dem ganzen Kram, zu wissen, ja, ich kann das oder ich kann das nicht, als dann irgendwie jetzt 2 Jahre eine Ausbildung zu machen, wo dann zum Schluss fast keiner rauskommt und auch dann die Leute kaum noch, also zum Teil nicht mal einen Job angeboten bekommen und keine Jobsicherheit danach auch haben. Da ist ja viel mehr Lebenszeit und so verschwendet. Dadurch finde ich es auch tatsächlich sehr sinnvoll, dieses Auswahlverfahren so zu machen.
Ja, jetzt haben wir den Test dann erfolgreich bestanden, weil wir die Fähigkeiten haben. Wir hatten vorhin ganz kurz drüber geredet, dass ein Fluglotse und ein Pilot ja ganz unterschiedlich sein müssen.
Ja.
Können Sie das kurz beschreiben, was so die größten Unterschiede sind?
Also ich habe mich da mit Eignungspsychologen schon ein paar Mal drüber unterhalten und die sagen tatsächlich, dass die Eignung für einen Fluglotsen sehr, sehr, sehr speziell ist. Mhm. Der Lotse hat natürlich einen gewissen Rahmen oder die Lotsin, jetzt sitzt mir hier eine Lotsin gegenüber und ich...
Die gibt's auch. Sagen,
wir haben ein Drittel Frauenanteil. Also wenn mir manchmal nur rausrutscht der Lotse, dann meine ich natürlich alle meine tollen weiblichen Kolleginnen auch mit. Die haben einen gewissen Rahmen, die Kolleginnen und Kollegen. innerhalb dessen sie aber eine große Kreativität auch benötigen. Also Lotsen arbeiten in einem Sektor und in dem Sektor ist es aber jeden Tag anders. Es sind unterschiedliche Situationen, es ist Wetter und so weiter. Und so wie mir die Eignungspsychologen das gesagt haben, ist es bei Piloten eher ein Abarbeiten von, ein sehr rigides, gründliches Abarbeiten von Checklisten und Betriebsanweisungen, Bedienungshandbüchern. Und Lotsen sind etwas kreativer. Mhm. So, glaube ich, kann man das einfach runterbrechen.
Okay, das hört sich spannend an.
Ja, sehr spannend.
Gut, also wir haben den Test in Hamburg bestanden. Jetzt fahren wir noch einmal durch die halbe Republik und sind dann hier in Langen auf dem Campus. Den kann man ja auch an dem Recruiting Day hier kennenlernen. Was wird denn da geboten?
Genau, wir führen jetzt schon seit einigen Jahren einen Recruiting Day durch und laden da junge Leute, die sich für Berufe in der Flugsicherung interessieren, hier nach Langen ein, weil hier in Langen auf unserem Campus, hier sind also ganz viele Gebäude der DFS, 3000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten hier, unser größter Standort. Und hier ist eben auch die Akademie und hier bilden wir aus und machen auch Fort- und Weiterbildung. Und das kann man sich mal angucken und erstmal Simulatoren anschauen, Lehrsäle. Jetzt sind Lehrsäle nicht so spannend, aber die Simulatoren natürlich. Kann man kurz in die Kontrollzentrale reinschauen. Vor allem aber sind hier ganz, ganz viele junge Leute, die noch in der Ausbildung oder kurz nach der Ausbildung sind. Und wir stellen eben fest, dass es am allerschönsten ist für junge Leute, sich mit Lotsinnen und Lotsen, die in Ausbildung sind, einfach mal zu unterhalten und zu sagen, wie ist denn das, erzähl doch mal und wie ist das am Simulator, ist das anstrengend, ja, nein. Und Caroline ist da auch immer mit dabei, ja. Und wir haben hier so, ich glaube, bis zu 2000 junge Leute hier auf dem Campus und es ist ein richtig, richtig tolles Event, zu dem wir auch herzlich einladen. Im nächsten Jahr wird es am Samstag, dem 8. Juni stattfinden.
Das macht wirklich immer sehr viel Spaß. Ich war da jetzt schon ein paar Mal dabei, habe auch verschiedene Sachen gemacht, mal die Simulatorführung, mal jetzt auch dieses Jahr tatsächlich die Centerführungen. Es macht auf jeden Fall super Spaß und es gibt ganz viele, die da gerne hinkommen und es ist echt cool, sich da den Tag mit den Leuten zu unterhalten und wie gesagt, alle Fragen, die man so haben kann, überhaupt nur wirklich mal den Leuten zu stellen, die dann genau das machen, was man sich vorstellt, ob das überhaupt so ist, wie man sich das vorstellt. Also es ist wirklich richtig, richtig cool, das lohnt sich auf jeden Fall und man geht auch meistens noch mit coolen Goodies nach Hause, da werden auch immer coole Sachen verteilt.
Wir bewerben uns doch mal, oder? Also nur wegen der Goodies. Genau, einfach nur wegen der Goodies.
Also vielleicht noch ein Hinweis auch für etwas jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist so, man kann da mit seinen Eltern auch kommen. Weil ich mache auch manchmal die Elternbespaßung und führe die über unser Campusgelände und erkläre die unterschiedlichen Gebäude und wie lange die stehen und was in welchem Gebäude gemacht wird. Wir haben hier einen eigenen Forschungsbereich, eine zentrale Verwaltung, ein Logistik- und Technikgebäude und so. Das finden die auch spannend, während eben die jungen Leute, die Kinder, sich um diese Ausbildungsthemen kümmern. Das ist ein gutes Programm, das
lohnt sich definitiv.
Ja, ja, und die haben alle Spaß hier bei uns in Langen.
Und dann kommen wir noch nächstes Jahr mal her, ne?
Und kommen auch von überall her. Also muss ich sagen, ich hatte jetzt auch dieses Jahr aus Bremen und so weiter. Also von überall, ganz Deutschland, alle kommen her.
Wenn wir das richtig auf der Seite gelesen haben, dann gibt es zwei große Ausbildungsmodule zum Lotsen.
Genau.
Caro, was ist da alles drin bei euch?
Ja, also die Ausbildung läuft nicht so ab wie eine ganz normale Ausbildung, die man von vornherein irgendwie für 3 Jahre genau bis zu der und der Frist hat. Und dann ist zum Schluss da und da das Abschluss. Die Abschlussprüfung, das ist bei uns ein bisschen anders geregelt. Die Ausbildung ist auch tatsächlich flexibel lang. Das heißt, ich würde jetzt sagen, die Ausbildung ist irgendwas zwischen 2 und 4 Jahren tatsächlich, sehr, sehr unterschiedlich. Zuerst mal muss ich kurz erklären, es gibt ja verschiedene Arten von Fluglotsen. Fangen wir mal so an. Und zwar teilen wir das auf in 3 Bereiche. Einmal in den Tower-Lotsen, das ist das, was die meisten sich unter einem Fluglotsen vorstellen. Das sind natürlich die, die am Flughafen arbeiten, im Tower sitzen, die alles machen, was sich dann bewegt, also alle Rollbewegungen und Start- und Landefreigaben geben. Das heißt, die sind für die Start- und Landebahn zuständig. Ohne die darf man da natürlich nicht starten und landen. Und machen eben auch noch so den Nahbereich am Flughafen, also direkt um den Flughafen herum. Jetzt ist man aber ja meistens dann, wenn man fliegt, in der Luft. Das heißt, es gibt auch noch Fluglotsen, die für die Luft sozusagen zuständig sind. Das teilt sich auch nochmal auf in unterer Luftraum und oberer Luftraum. Der geht ungefähr bis 8 Kilometer Höhe, also der untere Luftraum bis 8 Kilometer und dann der obere Luftraum logischerweise darüber. Das hat auch nochmal, also das macht auch nochmal einen Unterschied, weil tatsächlich sich Wetter anders auch verhält, zum Beispiel weiter unten als weiter oben. Und gerade auch Privatpiloten zum Beispiel bewegen sich ja selten so extrem hoch, dass sie irgendwie bei 360, also Flugfläche 360 fliegen wollen oder sowas. Das heißt, im unteren Luftraum hat man natürlich viel mehr auch mit unterschiedlichen Luftraumnutzern zu tun, wie als Beispiel jetzt mal Segelfluggebiete, Fallschirmsprunggebiete, Kunstflüge, Ballonfahrten, wie auch immer, also mehr davon nenne ich es mal. Und der untere Luftraum macht zum Beispiel dann eben auch An- und Abflug. Das heißt, wenn man zum Beispiel hier in der Nähe von Frankfurt wohnt und sieht, wie so die Flieger angereiht werden aneinander, die so alle schöne wie so eine Perlenkette da hintereinander anfliegen, das macht auch der untere Luftraum. Genau, und das sind eben so die drei Einteilungen, die wir bei uns haben. Kurz gesagt nennen wir die dann Tower, Lower für unterer Luftraum und Upper für oberer Luftraum. Und bei uns ist es so, wenn man dann angenommen wird nach dem Auswahlverfahren, bekommt man eben einen Ausbildungsvertrag, logischerweise. Man kann sich nicht aussuchen, was man wird, sondern kriegt es dann in diesem Ausbildungsvertrag mitgeteilt, ungefähr 3 Monate vor der Ausbildung, und weiß dann schon, was man später wird. Also man, damit steht schon fest, man wird später mal ein Tower-Lotse, Lower-Lotse oder Upper-Lotse. Und egal von wo man kommt, fängt man dann in Langen an. Also alle aus ganz Deutschland kommen hier ins wunderschöne Langen auf unseren DFS-Campus. Und man startet dann an der Akademie. Das ist der erste von 2 Teilen der Ausbildung. Der erste Teil von der Akademie geht ungefähr 5 Monate, nennen wir Basic. Den haben wirklich alle gleich. Das heißt, egal was für ein Kurs man ist, also man ist immer zusammen in einem Kurs mit 8 oder 16 Leuten, weil es vom Simulator her so am besten passt. Und alle Kurse, egal was sie für ein Kurs sind, machen im Basic dasselbe. Diese ersten 5 Monate machen halt alle das Gleiche, um auch in allem mal reinzuschnuppern und um die Theorie zu lernen. Denn die Theorie ist natürlich für alle, am Anfang erstmal für alle wichtig. Die meisten kommen ohne krasses Vorwissen. Natürlich gibt's auch Vereinzelte, die schon vorher dann fliegen oder Segel fliegen oder irgendwie Eltern haben, mit dem Bereich irgendwie in Kontakt sind. Aber ich würde sagen, das sind tatsächlich gar nicht so viele, wie man denken würde. Das heißt, eigentlich starten alle bei Null. Es gibt super viel, was man erstmal lernen muss. Das kann ich auch gleich noch weiter ausführen. Und im Basic schnuppert man auch eben mal in das Center-Lotsen rein, auch als Tower-Lotse eben, und umgekehrt auch ins Tower-Lotsen, auch wenn man Center-Kurs ist. Das heißt, man lernt mal so grob, was man denn da später überhaupt als Lotse, mit wem man so zu tun hat und was so die Probleme auch der anderen Lotsen sind. Und danach geht's ins Rating, und das teilt sich dann eben auf in Tower, Lower oder Upper. Das heißt, dann werden wirklich dann die unterschiedlichen Dinge gemacht. Der Tower macht dann nur noch Tower-Sachen und die anderen eben nur noch ihre Dinge, die dafür wichtig sind, die weiter tiefgehende Theorie. Aber hauptsächlich kommt auch danach tatsächlich fast nur noch Simulator. Da ist dann gar nicht mehr so viel Theorie dabei. Es ist so, dass es im Basic, würde ich sagen, ist so 70-80% Theorie, 20-30% Simulator, also Praxis. Und dann im Rating, bei uns zumindest im Lower, also ich bin Lower Center Lotsin eben für den unteren Luftraum zuständig. Und da ist es so, dass man nochmal 3 Monate hat, da hat man so 50% Theorie, 50% Simulator. Und dann hat man nochmal ein halbes Jahr, da hat man wirklich eigentlich 90% Simulator, also fast gar keine Theorie mehr. Da geht es wirklich dann nur noch um das Arbeiten und das Lernen, das praktische Erlernen dieser Arbeit. Und dann kriegt man 3 Monate, bevor man fertig ist an der Akademie, gesagt, welchen Standort man bekommt, also wo man in Deutschland hinkommt. Das ist natürlich dann auch davon abhängig, was für ein Kurs man ist. Das bedeutet, Tower haben wir 13 Standorte, wenn ich mich nicht täusche, die aber 16 Tower sozusagen insgesamt lotsen, weil wir einen Remote Tower Control haben. Das bedeutet, in Leipzig sitzen Lotsen, die zum Beispiel Saarbrücken Tower von Leipzig aus aber machen. Das heißt, da hat man dementsprechend viele Standorte zur Auswahl. Beim Upper ist es so, gibt's nur einen Standort. Das heißt, alle, die da anfangen, wissen schon von vornherein, ich bin Upper-Kurs, ich komme nach Karlsruhe, weil dort unser Upper-Center ist, da gibt's nur eins. Und Lower gibt's 3 Standorte. Ungefähr für den Norden, Nordwesten von Deutschland gibt es Bremen. Dann für grob so den Südwesten gibt es Langen. Das ist das größte Center Europas tatsächlich. Und dann nochmal für den Südosten München. Das heißt, in meinem Kurs wussten wir von vornherein, es gibt jetzt nur noch 3 Möglichkeiten. Wir kommen alle entweder nach Bremen, Langen oder München. Und bei mir ist es Langen geworden, war auch sogar mein Traum. Also hat bei mir sogar geklappt. Da hat man auch ein bisschen Mitsprache dann tatsächlich, wenn es um die Standorte geht. Genau. Und dann ist man irgendwann fertig mit dieser Akademiezeit. Die dauert 12-15 Monate, eben je nachdem, ob man Tower oder Lower oder Upper Kurs ist. Grob 12-15 Monate, so ein gutes Jahr. Und dann geht man an diese Niederlassungen, also wo auch immer man dann hinkommt. Das heißt, ich habe dann angefangen hier in Langen sozusagen ein Gebäude weiter, aber im Center. Und da hat man dann auch nochmal am Anfang, je nachdem, Simulatorzeit, um sich dann auf diesen ganz spezifischen Bereich vorzubereiten, wo man dann danach ausgebildet wird und startet dann eben wirklich mit dem richtigen Arbeiten. Also das, was ich jetzt gerade auch aktuell mache, ist das, was ein normaler Lotse auch tut, genauso wie das ein normaler Lotse tut. Nur sitzt hinter mir eine Person, die mein Coach ist und die in dem Moment offiziell die Verantwortung trägt natürlich, die jederzeit eingreifen könnte, wenn was wäre, was aber kaum vorkommt, weil man so gut ausgebildet ist, dass das eigentlich nicht nötig ist oder nur sehr, sehr selten nötig ist. Und natürlich soll ich eben dann da so viel lernen, bis ich wirklich vollkommen selbstständig arbeiten kann und dann irgendwann meine Prüfung habe, das nennen wir Checkout, also mein Checkout habe, nachdem ich dann, wenn ich die Lizenz bekommen habe, ganz alleine arbeiten darf, ohne dass ein Coach sozusagen hinter mir sitzt. Aber alleine ist man sowieso nie, weil wir immer im Team arbeiten. Das heißt, ja, also wirklich alleine ist man nie. Man hat ganz tolle Kollegen, mit denen sich auch wirklich normalerweise alle immer sehr gut verstehen, weil man so ein bisschen, wie schon gesagt, so ein bisschen Schlagmensch ist, der da auch im Auswahlverfahren ausgesucht wurde, dass das eigentlich immer sehr, sehr gut funkt. In der Akademie, sowie auch später, wenn man im echten Verkehr ist, in der Niederlassung. Genau, und ja, das heißt, ich bin da im Moment gerade am Lotsen. Ich mache den Bereich über Münster, also von den Flughäfen Münster, Osnabrück, Dortmund und Paderborn-Lippstadt sind in meinem Bereich. Das ist so grob Westfalen, geht bis an die Niederlande, nördlich bis Osnabrück und südlich so Siegerland noch in die Richtung. Ich habe aber auch viel zu tun mit den Düsseldorf und Köln An- und Abflügen. Ich mache nicht direkt den Nahbereich sozusagen, aber ich sorge trotzdem auch schon dafür, dass sie quasi ein bisschen geordneter in die Richtung der Flughäfen reinfliegen und natürlich logischerweise, dass sie auch keinen anderen auf ihrem Weg treffen. Genau.
Cool. Ich muss gerade nochmal zurückfragen. Du hattest gesagt, kurz vor Ausbildungsbeginn bekommt man seinen Bereich zugewiesen. Jetzt bist du happy mit deinem Bereich. Was wäre denn jetzt, wenn die gesagt hätten, ja, sie gehen jetzt auf den Tower. Und du hättest jetzt gesagt, nee, dann muss ich mich jeden Abend in Schlaf weinen. Was machst du denn dann?
So schlimm ist es meistens nicht. Also tatsächlich muss ich sagen, wünschen sich ja die meisten Leute Tower, weil immer alle sagen, ja, dann kann ich herausgucken und die Flieger sehen. Das ist ja viel, viel cooler, als hier in so einem Center zu sitzen. Lustigerweise, aber selbst wenn man Tower möchte und dann in den Centerkurs kommt, aber auch umgekehrt, selbes Prinzip, sind eigentlich, sobald sie anfangen und dann wirklich echt den Job kennenlernen, den sie später machen, weil so eine ganz genaue Vorstellung hat man meistens dann vorher ja doch nicht, sind alle immer super happy mit dem, was sie machen. Es gibt aber natürlich trotzdem Fälle, ich glaube, es ist selten fachlich, es ist eher, wenn du heimatmäßig irgendwo anders herkommst, also als Beispiel, wenn man jetzt in einem Upperkurs ist, so nach Karlsruhe kommt, aber irgendwie aus Berlin kommt oder sowas und wirklich einfach heimattechnisch gerne wieder in die Richtung möchte, dann gibt's ja nur einen Tower, der dort in der Nähe ist, da ist ja kein anderes Center. Deswegen kann man dann, wenn man in dem Sinne unglücklich ist und gerne irgendwie da doch nochmal in die Richtung will, kann man einen Versetzungsantrag stellen. Der muss auch nach spätestens 5 Jahren bewilligt werden von der Firma. Und dann kann man, wenn man zum Beispiel jetzt von Center zu Tower wechselt, muss man nochmal in die Akademie, um sich nochmal für Tower dann ausbilden zu lassen. Das hat man ja dann nur ganz wenig am Anfang mal gemacht. Das heißt, da wird man auch nochmal zuerst in der Theorie und im Simulator ausgebildet und kriegt dann eben diese neue Ausbildung in Anführungszeichen im Tower in Berlin und kann dort dann eben hinversetzt werden. Das heißt, es gibt auch immer noch Möglichkeiten, wenn man da jetzt wirklich unglücklich sein sollte, später zu wechseln. Ich kenne auch viele Leute, die Versetzungsanträge gestellt haben, also es sind schon ein paar. Ich kenne aber auch ganz viele, die dann gar nicht wahrgenommen haben, weil bis man dann normalerweise da das Angebot bekommt, dann irgendwie in die Heimat zu gehen, hat man ja dann doch irgendwie seine Kollegen, vielleicht doch noch einen Partner in der Nähe gefunden und macht den Job an sich ja sowieso sehr gerne eigentlich. Und es gibt viele, die dann, wenn sie den Versetzungsantrag sozusagen bekommen und das Angebot bekommen, dann doch sagen, oh, ich habe jetzt doch nicht mehr so Lust, das nochmal ein bisschen neu in die Ausbildung zu gehen, sondern ich will jetzt doch lieber da bleiben, wo ich eigentlich jetzt bin und bin happy. Deswegen würde ich mir da gar nicht so viele Sorgen vorher drum machen. Also man kann sich nicht aussuchen, das ist einfach so, wie es ist. Man hat dafür Mitsprache später beim Standort, wenn es eben kein Upperkurs ist. Aber ich kann ganz sicher allen versprechen, es gibt nur ganz, ganz wenige, die damit nicht happy sind mit dem, was es dann gibt. Ja.
Gut, dann haben wir das jetzt geklärt. Muss ich mich also nicht in Schlaf weinen? Also ich darf ja gar nicht mehr. Ich bin ja zu jung, Entschuldigung. Die DFS ist ein ziemlich hochmodernes Unternehmen. Und was wir auch rausgefunden haben, ihr werdet mit Tablets ausgestattet.
Genau,
wenn wir in der Akademie, richtig,
ja.
Ja. Dann gibt es Fachthemen, die ihr bearbeitet, worüber wir jetzt eben gesprochen haben. Wie ist denn das so mit Selbststudium dann auch? Oder trefft ihr euch in Gruppen? Ist das gewünscht? Ist das nicht gewünscht, dass man sich innerhalb der Ausbildung außerhalb des Unterrichtes nochmal trifft?
Ja, also das ist natürlich sehr persönlich, also sehr den Leuten überlassen. Aber man muss sagen, wir sind alle Teamplayer, die da durchkommen. Also im Auswahlverfahren zum Beispiel wird auch sehr viel Wert auf Teamwork gesetzt. Das heißt, es ist eigentlich nicht der Fall, dass da irgendwelche, ich sag mal, Alleingänger oder Einzelgänger dabei sind. Und wie schon gesagt, wir starten mit 16 oder 8 Leuten in der Akademie. Man ist dann fest in diesem Kurs zusammen. Man lernt die dementsprechend auch sehr gut kennen. Und es gibt am Anfang auch wirklich super viel zu lernen. Und das macht aber natürlich jeder, wie er das lieber macht. Also es gibt natürlich trotzdem Leute, die gerne alleine zu Hause in ihrem Zimmer sitzen und sich dann die Theoriefragen reinprügeln, nenne ich es jetzt mal. Es gibt aber auch andere, also zum Beispiel bei mir hatte ich eine Freundin, wir müssen viele Definitionen auswendig lernen, also wirklich Wort für Wort am Anfang. Und ich hatte eine Freundin, mit der, also uns beiden ist es sehr schwer gefallen, so Wort für Wort auswendig zu lernen. Das ist nicht so unser Ding gewesen, wir sind eher Verständnislerner. Und wir haben dann beschlossen, ja, wir singen aber beide gerne und haben tatsächlich die Definition auf Songs sozusagen umgewälzt und konnten dann dadurch, dass wir diese Songs gesungen haben, die Definition automatisch singen, weil natürlich Songtexte, die kann man sich ja gut merken. Und da saß ich tatsächlich dann oft oder eigentlich jeden Tag nach der Akademie, also am Anfang hat man auch normal Montag bis Freitag, ich nenne es mal normale Bürozeiten, bis so 15 Uhr oder 16 Uhr, 15.30 Uhr. Und da saßen wir dann eigentlich jeden Abend und haben uns zusammen hingesetzt mit noch ein paar anderen Leuten, haben zusammen gelernt. Das ist ja bei jedem selbst überlassen, da gibt es keine Vorgaben. Es gibt aber am Anfang die ersten paar Monate wirklich viel zu lernen. Also ich muss echt sagen, das war schon die stressigste und härteste Zeit am Anfang, weil du auch hintereinander viele Prüfungen hast, eben Theorie und dann aber auch immer mal wieder Praxis. Da muss man in Anführungszeichen durch. Man muss sich halt am Anfang dieses Wissen erstmal aneignen, was man nicht hat. Aber es macht trotzdem mega viel Spaß. Und dieser Kursverbund, den man hat, der ist eigentlich immer da. Also so auch wirklich so eine Identifikation, die du dann hast mit den Leuten, mit denen du da gemeinsam durchgehst, das ist wirklich immer da. Es wird auch in der Freizeit viel miteinander gemacht. Hier gehen ganz viele Leute an den Langener Waldsee im Sommer. Also hier in der Nähe ist auch ein toller See, wo man sich schön hinlegen kann. Das machen ganz viele. Und es gibt auch Welcome-Partys. Es gibt auch Pub-Partys, also wenn man an der Akademie fertig ist, Pub-Partys. Sowieso auch mit den anderen Kursen macht man viel. Wir haben hier ein eigenes Fußballfeld, also wir können hier Fußball spielen einfach nach der Akademie. Da verabredet man sich dann auch mit den anderen. Also man ist schon viel im Kontakt, sowieso mit dem Kurs, aber auch mit den anderen Kursen ganz viel.
Weil du es gerade angesprochen hast, Freizeit oder gerade Pausen sind ja beim Lotsen, muss man ja wirklich so sagen, überlebenswichtig,
ja.
Gerade wegen dieser hohen Konzentration. Und ich glaube, das Freizeitangebot, ich kann mich erinnern, ich war vor 20 Jahren mal hier im Rahmen meines Arbeitgebers, dass wir mal bei euch reinschnuppern durften. Also man kann hier in der Pause PlayStation, glaube ich, spielen, Billard spielen und sich einfach auch nur ausruhen. Ne?
Ja, also wir haben jetzt, wenn man wirklich, also wenn man fertiger Lotse ist, das ist in der Akademie noch ein bisschen anders, aber wenn man fertiger Lotse ist, von der Arbeitszeit her dürfen wir oder haben wir 8 Stunden Arbeitszeit, von denen wir aber nur 6 Stunden an Bord sitzen. Das heißt, wir haben 2 Stunden Pause verteilt auf 8 Stunden. Wir dürfen maximal 2 Stunden am Stück arbeiten und brauchen dann mindestens eine halbe Stunde Pause und so verteilt sich das dann eben über diese 8 Stunden. Natürlich ist es aber auch Schichtarbeit, das heißt, wir haben Frühschichten, Spätschichten, Nachtschichten, auch so Zwischenschichten, je nachdem auch in welchem Bereich man ist, davon ist es ein bisschen abhängig. Und hier im Langener Center haben wir auf jeden Fall eigentlich so eine halbe Etage, sage ich mal, mit vielen, vielen Räumen. Da gibt es Schlafräume mit richtigen Betten, wo man nachts wirklich dann schlafen kann. Wir haben so einen Chillroom, heißt der. Da kann man sich so auf Liegen hinlegen. Der ist super für Naps. Dann gibt es natürlich eine Cafeteria und so einen Living Room, wo man sich schön auf so Sofas legen kann. Haben wir 2 Fernsehräume. Dann haben wir 2 Briefingräume mit PCs. Dann haben wir den Billardkicker. Und Dartsraum, genau, kann man auch spielen. Wir haben tatsächlich sogar einen Wickelraum, also für Mamas sozusagen, die Kinder bekommen haben, die haben auch einen eigenen Wickelraum zum Stillen und so weiter. Es gibt einen Raum mit einem Massagesessel, der ist sehr beliebt. Davon gibt's leider nur einen. Der ist auch oft besetzt. Aber wann immer man da mal Pause hat und vorbeikommt, da gehe ich auch sehr, sehr gerne rein. Und ansonsten natürlich hat man hier auch einen wunderschönen Campus, über den man toll spazieren gehen kann, sich mit Leuten draußen im Sommer hinsetzen kann. Wirklich auch weitläufig, tolle Natur. Also viele, ganz, ganz viele sind auch einfach nur draußen, egal ob Winter oder Sommer, und bewegen sich da oder gehen natürlich auch was essen. Das will man ja dann auch mal ab und zu. Genau.
Ich würde gerne aus Unternehmenssicht was dazu sagen. Caro schildert es super, also es ist auch für uns wichtig. Das ist ein anspruchsvoller Beruf, den unsere Lotsen da machen. Das ist auch kein Geheimnis, die werden auch attraktiv bezahlt dafür. Aber eben genauso wichtig finde ich auch eben das Drumherum. Das heißt, Lotsen arbeiten am Stück maximal 2 Stunden und machen dann eine kurze oder eine längere Pause. Und wir finden es eben wichtig, dass diese Pause genutzt wird, um sich wirklich zu erholen oder auch zum Beispiel zum Sport treiben. Viele gehen auch joggen. Wir sind ja hier direkt am Wald in Langen. Und jeder, der sich ein bisschen mit Stress auskennt, weiß ja, stillsitzen und Stress haben ist nicht gut. Deswegen ist Bewegung auch ein guter Ausgleich. Und es ist zum Beispiel auch so, dass unsere Lotsinnen und Lotsen regelmäßig in Kuren gehen und auch da geht es schwerpunktmäßig um Gesundheit. Wie ernähre ich mich gut? Wie gehe ich mit Stress um? Welche Sportarten machen Sinn als Ausgleich? Also wir gucken schon unheimlich auf diese Berufsgruppe, weil die viel für uns leisten und weil die eben auch in die Lage versetzt werden sollen, das möglichst lange auch leisten zu können.
Ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie jetzt ein bisschen lapidar runterspielen, weil es ist ja, wie schon gesagt, ein sehr verantwortungsvoller Beruf. Es ist eine höchste Konzentration für 2 Stunden an einem Bildschirm gefordert. Ja. Und man spricht ja auch hier davon, dass man die Verantwortung für viele Menschenleben auch mit übernimmt.
Absolut.
Und dementsprechend muss man ja auch diesen Cut auch finden, dass man einfach mal runterkommt, mal auf Null fährt und dann wieder die 150% auch wieder am Bildschirm zu bringen.
Ja, und das ist auch wirklich anstrengend. Natürlich nicht immer 100% der Zeit, aber gerade so im Sommer, wenn viel los ist, ist es wirklich anstrengend. Da raucht auch wirklich der Kopf. Auch wenn man mal nur eine Stunde hat und dann schon wieder eine Pause, kann der Kopf genauso rauchen. Natürlich 2 Stunden dementsprechend noch anstrengender. Und ich vergleiche das auch immer ganz gerne. Also klar hat man meistens als Arbeitnehmer grundsätzlich weniger Pausenzeit, aber ich vergleiche das trotzdem auch ganz gerne, dass man ja meistens dann doch mal zwischendurch noch kurz telefoniert oder man noch kurz das macht oder man noch kurz jemandem schreibt oder wie auch immer. Bei der Arbeit nenne ich es jetzt mal zwischendurch, ne, so kurz. Das sind auch alles Dinge, die wir ja nicht machen können. Also bei uns ist es wirklich so, wenn wir 2 Stunden arbeiten, dann machen wir nichts anderes, als 2 Stunden lang zu arbeiten. Dann kann ich nicht, wenn meine Oma mich anruft, noch kurz rangehen und 10 Minuten sagen, wann wir uns morgen treffen, sondern das ist halt wirklich dann 100% arbeiten. Und ich glaube, es gibt wirklich auch andere Arbeitnehmer, die da trotzdem weniger arbeiten bei einem 8-Stunden-Tag, als wir das tun bei unseren 8 Stunden mit 2 Stunden Pausen.
Manchmal hat man ja so einen Tag, da steht man morgens auf und dann sagt man sich, heute bleibe ich irgendwie, wäre ich besser liegen geblieben. Ist dir das persönlich schon mal in der Ausbildung aufgefallen, dass du einfach ja gesagt hast, heute, es läuft einfach nicht, weil es ist heute nicht mein Tag? Wie wäre das denn eigentlich, wenn ich jetzt ausgebildeter Lotse bin und ich habe so einen Tag, kann ich dann irgendwie bei der DFS, bei meinem Arbeitgeber anrufen und kann sagen, Leute, heute bringe ich es irgendwie nicht, ich kann heute nicht an den Bildschirm oder habt ihr dafür einen Plan B? Gibt's
ja
sowas?
Also, ich sag mal normale Leistungsschwankungen, also gute und weniger gute Tage hat ja wirklich auch jeder. Das merkt man auch schon in der Ausbildung im Simulator, dass es auch einfach mal Phasen gibt, wo es irgendwie gar nicht gut läuft, wo man sich auch fragt, wo kommt denn das jetzt her? Das ist auch ganz normal. Ist natürlich später als fertiger Lotse auch so. Wenn man aber in dem Sinne jetzt wirklich nicht in dem Sinne tauglich ist an dem Tag, also jetzt auch angenommen, ich habe irgendwie einen Schnupfen oder muss husten oder wie auch immer, dann gehen ja normale Menschen trotzdem arbeiten und husten halt dann ein bisschen oder schnupfen ein bisschen. Das geht bei uns einfach nicht. Also man kann bei uns nicht bei der Arbeit irgendwie nebenbei noch eine Erkältung haben und man noch kurz schnell auf die Arbeit gehen. Natürlich, du hast dann nicht die volle Konzentrationsfähigkeit, die du aber brauchst zum Arbeiten. Das ist auch jedem Lotsen bewusst. Wir gehen nicht halbkrank zur Arbeit, auch nicht ein bisschen krank zur Arbeit, weil wir das leisten können müssen und wir sind ja auch selbst dann dafür verantwortlich, dass wir das leisten können. Also wir hätten da ja auch selbst nichts davon, das ist unsere Lizenz, das ist unsere Verantwortung und wenn es uns nicht gut geht und wir der Meinung sind eben, wir können das nicht zu 100% leisten, was wir aber leisten müssen, dann melden wir uns krank. Es läuft ein bisschen, also grundsätzlich natürlich vom Krankmelden genauso wie bei anderen Arbeitgebern, aber bei uns ist die Akzeptanz da schon auch, glaube ich, höher. Also uns würde auch nie ein Chef sagen, ach nee, kannst du nicht doch und komm mit dem bisschen Husten, aber das Projekt muss ja noch bis morgen fertig, kannst du nicht heute nochmal vorbei? Das ist bei uns nicht so. Also ich rufe wirklich morgens an und ich sage, ich habe Husten. Dann wird gesagt, ja, dann werd mal schnell gesund, mach's gut und ist in Ordnung, bleib daheim. Das ist wirklich schon super, super gut und natürlich gibt's auch von der Planung her, von der Personalplanung her dafür Pläne. Manchmal sind sowieso zu viele Lotsen geplant, dann ist es kein Problem, wenn einer einfach fehlt oder krank ist. Natürlich, wenn es so Krankheitswellen gibt, dann müssen eben neue Lotsen rangeholt werden. Das heißt, dann wird eben rumtelefoniert, ob jemand für einen zusätzlichen Dienst irgendwie kommen kann. Das kann ich natürlich dann eben speziell von dem Tag ab, wie es genau in der Situation ist. Aber da wird auf jeden Fall also es gibt die Möglichkeit und niemand hat ein schlechtes Gewissen in dem Sinne, krank zu Hause zu bleiben. Das ist vollkommen akzeptiert. Da gibt's auch keine dummen Sprüche für oder was auch immer. Das ist bei unserer Arbeit so, das wissen wir. Da muss man einfach fit sein und kann nur fit zur Arbeit kommen.
Nochmal auf die Ausbildung zurück. Entschuldigung. Was war denn dein Lieblingsfach?
Mein Lieblingsfach, oh, da muss ich mal kurz überlegen, von der Theorie her. Ich glaube, ich fand Human Factors am coolsten. Also wir haben ganz viele verschiedene Fächer, nicht so wie Schulfächer. Es ist so ein bisschen angeordnet wie Schulfächer auch, aber natürlich eben ganz andere Fächer als in der Schule. Ich kann jetzt mal ein paar nennen und erklären. Also zum Beispiel das Fach Aircraft, wo es wirklich um Flugzeuge geht. Was gibt es für Dinge an den Flugzeugen? Was funktioniert wie? Was muss wofür irgendwie an- und ausgeklappt oder eingeklappt oder wie auch immer sein? Was gibt es für unterschiedliche Flugzeugtypen natürlich auch? Was können die performancemäßig? Worauf muss man achten? Was sind Unterschiede? Dann gibt es das Fach, das ist eigentlich das Hauptfach, Air Traffic Management and Law, grob gesagt Luftrecht. Es klingt trockener, als es eigentlich ist, würde ich sagen, ist der größte Teil. Da geht es eben wirklich darum, Luftraumstrukturen, Luftraumklassen, was sind die Regeln, wonach müssen wir uns richten, was müssen wir für Abstände einhalten, was gibt es überhaupt für verschiedene Luftraumnutzer und so, lauter solche Sachen. Dann gibt es natürlich Englisch, das ist bei uns auch sehr wichtig. Fast alle Fächer sind aber sowieso auch wenigstens zum Teil auf Englisch. Deswegen wird das auch eben im Auswahlverfahren getestet. Da braucht man aber trotzdem auch keine Angst vor zu haben. Man muss kein Englisch-Profi sein, das ist auch absolut nicht nötig. Schulenglisch ist vollkommen ausreichend. Das lernt man alles dann später sowieso. Man lernt auch dadurch, dass es natürlich ein Beruf ist, in dem auch auf Englisch normalerweise gesprochen wird. Also wir sprechen ja auch mit Piloten Englisch, da es ja ein internationaler Beruf ist. Ich kenne auch die meisten Begriffe tatsächlich nur auf Englisch. Also wenn mich Coaches manchmal mal fragen, ja, wie ist, was ist denn eigentlich das und das auf Deutsch? Dann so, da muss ich mal überlegen, weiß ich gar nicht. Weil du eigentlich mit den englischen Begriffen viel mehr, die sind viel wichtiger dann einfach im Alltag. Deswegen auch Englisch, da lernt man eben auch die englischen Begriffe für die ganzen Sachen. Dann gibt es Equipment, das ist so ein bisschen das technische Fach, wo man diesen ganzen technischen Hintergrund lernt. Wie funktioniert das mit dem Funk? Wie funktioniert das mit den Radaranlagen? So in die Richtung, von der Technik her. Dann gibt es Flugdatenbearbeitung sozusagen, also wie das systemisch von den Flugdaten her bei uns funktioniert. Dann gibt es Human Factors, was ich eben kurz genannt hatte. Da geht es tatsächlich um so ein bisschen den Mensch im Spiel. Also da geht es zum Teil um, werden Unfälle oder Vorfälle sogar vorgestellt und untersucht, wie konnte es dazu kommen, was ist alles schiefgelaufen. Gibt es dieses Schweizer Käsemodell, wo quasi dann überall die Löcher hintereinander sein müssen, damit es überhaupt so weit kommt. Aber auch eben viel um diesen menschlichen Faktor. Da wird eben auch drüber geredet, wie wichtig ist, dass es fit zu sein auf der Arbeit. Lauter solche Sachen werden da auch angesprochen. Fand ich super cool, so ein bisschen wie so Psychologie irgendwie als Fach. Da kriegt man auch Angebote über progressive Muskelentspannung und lauter solche Sachen, wie man dann eben auch in der Freizeit sich so ein bisschen auch einen Kopf frei bekommen kann vielleicht von dieser Arbeit. Genau, dann gibt es noch Navigation. Da geht es auch natürlich darum, wie eben Flugzeuge navigiert werden, wie Piloten navigieren, wie wir navigieren. Meteorologie, logischerweise, Wetter, wichtige Dinge, also wichtige Sache bei uns. Da muss man natürlich auch einiges drüber lernen. Professional Environment gibt's noch. Ja, das ist so ein bisschen DFS und eben so ein bisschen außenrum, nenne ich es mal, aber das ist kein Hauptfach. Radiotelefonie. Auch wichtig, wir müssen natürlich auch lernen, was ist die Phraseology, wie spricht man, wie will ich was sagen, damit das international auch alle verstehen können, in welchen Wörtern, wie spreche ich das aus.
Aber zur Bundesnetzagentur müsst ihr nicht, oder?
Nee, Gott sei Dank nicht. Das können wir alles hier schön von lang aus, Gott sei Dank. Also wir kriegen unser Sprechfunkzeugnis sozusagen automatisch in der Ausbildung mit, kriegen das auch alles an der Akademie. Haben da auch fürs Sprechfunkzeugnis keine extra Prüfung tatsächlich sogar, weil wir das ja sowieso jeden Tag brauchen. Also es ist ein bisschen unsinnig, irgendwie uns da speziell zu prüfen, wenn das die Grundlage für den ganzen Rest unserer Arbeit ist sozusagen. Genau. Und natürlich SIM. Also SIM hat man vorher natürlich auch Theorie. Man muss ja auch vorher dann erstmal lernen, okay, wie ist das und was muss ich tun? Genau. Also das sind so grob die Fächer, die man in der Akademie hat. Die werden tatsächlich sogar, gerade diese Flugzeugfächer werden, oder die viel mit Flugzeugen zu tun hat, werden von Piloten unterrichtet. Wir haben wirklich fertige Piloten, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr Piloten sind an der Akademie, die wirklich als Lehrer arbeiten, die natürlich dann auch alle Fragen einfach echt beantworten können. Das ist super wertvoll, da lernt man extrem, extrem viel, weil wer soll dir das besser erklären als jemand, der das gelernt hat, muss man natürlich sagen. Wir haben sogar auch Flugsimulator-Training in einem A320-Simulator, nicht extrem viel, aber einige Stunden sollen wir tatsächlich auch eben diese andere Seite kennenlernen und auch die Sicht eines Airline-Piloten eben ein bisschen lernen, okay, was haben die zu tun, was ist der Workload, was muss man denn da wo eigentlich in welcher Phase vom Flug auch machen. Das heißt, da kriegen wir sogar auch nochmal einen Einblick, also es ist schon sehr, sehr vielseitig. Viel eben am Anfang auch zu lernen, muss ich sagen, von der Theorie her, aber es macht trotzdem super Spaß und es ist super interessant. Also ich fand auch immer, je mehr ich gelernt habe, desto spannender und faszinierender fand ich es eigentlich.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!